In der zweiten Staffel, die heute startet, haben wir es mit sehr ermahnenden oder man könnte auch sagen ermutigenden Texten zu tun. Ich habe es ja schon von hier vorne gesagt. Das griechische Wort, das da steht an dieser Stelle, peirasmos, heißt sowohl ermahnen als auch ermutigen zugleich. Sucht euch also was raus, ob ihr euch heute Morgen jetzt ermahnt fühlt oder ermutigt fühlt. Petrus will den Christen in der Diaspora, nun in dieser Minderheitensituation, Orientierung geben für ganz konkrete Themen, die bei der Gemeinde oben aufliegen. In Staffel 2 geht es um Anweisungen oder Orientierungen für Sklaven, an die Eheleute und Anweisungen, Orientierung an die Gemeinde. Und heute starten wir mit den Anweisungen an die Christen zum Thema Staat. Es geht also nun heute um das Verhältnis von Kirche und Staat, von Gemeinde und Politik. Das schien damals in der Situation oben aufgelegen zu haben und deswegen schickt Petrus diesen Brief, um die Gemeinde an dieser Thematik zu orientieren. Es geht also um das Verhältnis von Kirche und Staat. Ich finde ein sehr spannendes Thema, das an Bedeutung weiter zunehmen wird. Ich lese nun den Text 1. Petrus 2, die Verse 13 bis 17. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Tun des Guten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Als Freie und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Gottes Knecht. Ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchtet Gott und ehrt den König. Wieder gibt es bei mir, wie ihr schon wisst, drei Punkte für meine Predigt. Orientierung Staat, mein erster Punkt, ein Ja zum Staat. Seid untertan aller menschlichen Ordnung. Ich lese nochmal die Verse 13 und 14, ihr findet sie hier auch zum Mitlesen, wenn es geht, noch von der Helligkeit her. Seid untertan aller menschlichen Ordnungen um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Es wäre interessant von euch nun zu hören, was ihr als erstes denkt zu dem Satz oder was euch als erstes einfällt zu dem, wenn ihr hört, seid untertan aller menschlichen Ordnung. Vielleicht wollt ihr lieber die katholische Einheitsübersetzung, dort heißt es, unterwerft euch jeder menschlichen Ordnung. Oder, wer vielleicht die gute Nachricht zu Hause hat, kann ich auch noch damit dienen, fügt euch jeder von Menschen gesetzten Ordnung. Rebellische Geister nun, vielleicht gibt es die ja auch unter uns, staatskritische Gemüter oder manch christlichen Gesichter wehren sich gegen solche klaren Aussagen wie seid untertan, unterwerft euch oder fügt euch. Eine harmlose Variante, sich gegen solche Spitzensätze der Unterwürfigkeit zur Wehr zu setzen, ist ein Einkommensteuerbescheid des Finanzamtes, der Fehler enthält. Ja, was mache ich nun? Da unterwerfe ich mich selbstverständlich nicht der Ordnung, zumal wenn ein Fehler unterlaufen ist. Tatsächlich bei mir letztens passiert, nicht beim Finanzamt, aber bei meiner Technikerkrankenkasse. Und ich habe die Dame am Apparat und sie sagt zu mir, das tut uns wirklich leid, wir haben die Beiträge falsch gerechnet zu ihren Gunsten. Ich dachte, jetzt müsste ich nachzahlen. Sei ihr Fehler. Na, ich kam mir echt beschenkt vor. Brisanter wird es, wenn wir staatlichen Ordnungen sagen, ich müsste aufgrund eines Diskriminierungsgesetzes, das es seit unserem Land seit ein paar Jahren gibt, die Stellenausschreibung für den Jugendreferenten mit M für männlich, W für weiblich und D für divers verfassen. Oder ein ganz anderer Fall, haben wir uns als Kirche zu fügen, wenn der Staat bei ausreichend pflichtigen Flüchtlingen nicht im Blick hat, dass sie als Christen im Land ihrer Herkunft mit dem Schlimmsten zu rechnen haben. Nun, er merkt an diesen wenigen Andeutungen, das sind nur Andeutungen, er merkt an diesen wenigen, wie spannend und aufreibend die Frage nach dem Verhältnis von Kirche und Staat sein kann. Im Nachmittag der Begegnung, die vielleicht vor letzte Woche noch da war, wir haben uns mit dem Lebensbild eines Thomas Münzers beschäftigt, Kollege Martin Luthers damals, linker Flügel der Reformation, der gesagt hat zur Obrigkeit, also zum König, den wir ehren sollen, laut dieses Textes. Wenn der König nicht für die Sache und eures Glaubens ist, dann ist er gottlos. Wenn er gottlos ist, müssen wir ihn bekämpfen. Ein völlig anderer Ton. Wenn wir allerdings den ersten Satz, Vers 13, weiterlesen, da steht ja, das seid untertan aller menschlichen Ordnung, und jetzt kommt's, um des Herrn willen. Was heißt das? Das heißt, Gott regiert in dieser Welt durch die Ordnungen eines Staates. Gott regiert in dieser Welt durch die Ordnungen eines Staates. Menschen geben sich also in einem Staat Ordnungen, nach denen sie ihr gemeinsames Leben irgendwie organisieren. Finanzamt und so viele, 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 viele weitere Themen. Diese menschlichen Ordnungen können sehr unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel, wenn man in unterschiedlichen Regierungsformen lebt. Es gibt Demokratien, in denen man leben kann als Christ, wo die Macht dem Volk zugeschrieben wird. Man kann aber auch in Autokratien leben, in denen einzelne Herrscher mit uneingeschränkter Macht regieren. Man kann in Oligarchien leben, bei denen wenige Mächtige das Sagen haben. Oder es gibt sogar auch auf dieser Welt Theokratien, also das heißt, wo religiöse Führer auf Grundlage religiöser Texte herrschen. In den unterschiedlichsten Regierungsformen. Und in diesen unterschiedlichen Regierungsformen leben bis heute Christen. Christen dieser Welt leben heute in all diesen unterschiedlichen Settings, Ordnungen. Nun kann man fragen, gibt es denn eine Regierungsform, die christlicher ist als andere? Gibt es eine, die biblischer ist als eine andere? Ihr merkt, wenn man an diese Themen kommt, stellen sich unsagbar viele weitere Fragen. Aber grundsätzlich soll gelten, Christen leben in einer Gesellschaft, die sich Ordnungen des Zusammenlebens gegeben hat. Okay. Und unabhängig von der Staatsform geben Christen ihr grundsätzliches Ja zum Staat und seinen Ordnungen. Dass es dabei an Grenzen kommen kann, ihr werdet wahrscheinlich schon viele Vorbehalte und Abers jetzt in eurem Kopf hinten haben, dazu später mehr. Wir sind beim ersten Punkt, ein Ja zum Staat. Nochmals, wie regiert Gott in dieser Welt? Er regiert in dieser Welt auch mittels staatlicher Ordnungen. Von daher kann es sein, wenn ihr euch gegen staatliche Ordnungen auflegt, dann müsst ihr aufpassen, ob ihr nicht mit eurem Herrn in Kollision kommt. Die Aufgaben eines Staates sind in etwa, das kann ich jetzt nur ganz grob umreißen, Rechtssicherheit zu geben. Ich nehme nur ein Stichwort, Erben. Rechtssicherheit, dafür sind staatliche Ordnungen da. Ist gut, dass es so ist. Wenn wir sie nicht hätten, ich sage euch, hier würde das Chaos ausbrechen, wenn die Sachen mit dem Erben nicht geregelt wären und irgendwie geordnet wären. Auch dadurch agiert Gott in dieser Welt und regiert Gott in dieser Welt. Verstöße gegen das Recht zu bestrafen ist Aufgabe eines Staates. Und sogar das Recht mit Gewalt durchzusetzen ist Aufgabe eines Staates. Nochmals, wir Christen sehen in diesen Ordnungen, im Grundsatz zumindest Ordnungen, durch die Gott in dieser Welt regiert. Er regiert mit den Mitteln von Politik und Staat. Darum heißt es in unserem Text, ehrt den König. Damit ist in jener Zeit der römische Kaiser gemeint. Der war nicht harmlos. Gerade nicht für die Christen. Heute müssten wir, weil sich unsere Staatsform komplett geändert hat, sagen, ehrt die Demokratie und ehrt die Politiker unseres Landes, die Verantwortung für unser Zusammenleben übernehmen. Ehrt die Menschen bei der Bundeswehr und bei der Polizei, die uns garantieren, dass wir in geschützten Verhältnissen leben können. Hoffentlich. Ehrt die Juristen, die nach Recht und Gesetz zu entscheiden haben. Ehrt die Bürgermeisterin von Ebersbach und wo auch immer ihr herkommt, eure Bürgermeister und Ortsvorsteher. In der noch nicht erlösten Welt gibt es den Staat und die Politik und weil Gott diesen eine weltliche Aufgabe übertragen hat. Diese Aufgabe besteht darin, für Recht und Ordnung und Frieden zu sorgen. Und für uns Christen gilt erstens ein Ja zum Staat. Zweitens, für die, die es nicht mehr länger aushalten. Der Staat als Ordnung unseres weltlichen Gottesdienstes, unsere guten Taten, so meine Überschrift. Ich habe nochmal die Verse 15 und 16 für euch abgedruckt. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Tun des Guten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Als Freie und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Na, das ist ein ganz klassisches Lutherdeutsch. Also wenn man jetzt sich mit Luther nicht auskennt, aber dem Menschen das Maul stopfen, das muss Luther sein. Bitte da auch keine andere Übersetzung an dieser Stelle. Aber in einer anderen Übersetzung, weil das so markant und so derb ist, ja, das Lutherdeutsch. Übrigens die 2017er Luther-Übersetzung, die hat wieder versucht, wieder mehr zurück zu Luther zu gehen. Also wieder diese Formulierungen stärker sozusagen in die Übersetzung einzubauen. In einer etwas anderen Übersetzung wird es vielleicht deutlicher, was gemeint ist. Da heißt es, denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Okay, ich versuche es zu erklären. Vor etwas mehr als einem Jahr rief mich aus dem Rathaus in Mössingen, am Rande der Schwäbischen Alb bei Tübingen, jemand an und fragte, ob ich mir vorstellen kann, eine Laudatio, also eine Lobrede zu halten. Und zwar über eine Frau meiner Gemeinde, die durch ihr großes ehrenamtliches Engagement, nun hört, für den Bürgerpreis der Stadt Mössingen vorgeschlagen wurde. Ich weiß nicht, ob es sowas in Ebersbach gibt, keine Ahnung. Ich sagte zu, eine Laudatio. Es war schon eine ganz eigene Atmosphäre, bei dieser bürgerschaftlichen Ehrung mit dabei zu sein. Eine große Öffentlichkeit, eine volle Halle, eine Laudatio über so viel Gutes und eben auch über das vorbildliche Verhalten dieser Frau aus meiner Gemeinde. Vor aller Welt, sage ich jetzt. War cool. Nach all den lobenden Worten beendete ich meine Laudatio mit den Worten, ich habe nochmal nachgeguckt, ich nenne jetzt extra den Namen nicht dieser Frau, all dein großes ehrenamtliches Tun wird stets aus deinem tiefen Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn, und deiner starken Verbundenheit zu deiner Gemeinde angetrieben. Wir danken dir heute ausdrücklich für all dein wunderbares Wirken. Warum erzähle ich das? Weil es der Wille Gottes ist, dass wir in unsere Gesellschaft hinein Gutes tun. Unsere guten Taten für die Stadt, unser vorbildliches Verhalten gehört da mitten hinein, wo wir leben. Die Stadt, die bürgerliche Gemeinde ist der Ort unseres weltlichen Gottesdienstes. Bin mal gespannt. Vielleicht schlagen wir irgendwann mal hier aus der Gemeinde jemand vor zum Bürgerpreis der Stadt Ebersbach. Also bei uns lief das so, das müsstet ihr machen. Irgendwie einer registriert es, meldet es, gibt es weiter und dann gibt es ein Gremium, die das dann auswählt. Mit den guten Taten also, mit diesen guten Taten in der Gesellschaft hinein, was meint Martin Luther? Den Menschen das Maul stopfen. In jener biblischen Zeit hatte die Bevölkerung, das Römische Reich, die Bevölkerung, die Gemeinde der Christen, voll auf dem Kicker. Voll auf dem Kicker. Warum? Nur aufgrund ihres Glaubens. Voll auf dem Kicker. Die waren eigentlich so halb zum Freischuss abgegeben. Über die Christen wurde richtig schlecht geredet. Nicht, weil sie moralisch nicht integer gewesen wären, weil sie an Christus glaubten. Ihr Image, Katastrophe. Sie waren auch nicht überall mit dabei. Das war ja wahrscheinlich ein Grund deswegen. Und es stand die Frage im Raum, wie Christen sich gegen ein solches schlechtes Image wehren könnten. Das ist das Thema von Petrus. Wie geht es? Antwort: durch gute Taten, die von diesen Kritikern gesehen werden. Dadurch werden diese doofen Kritiker, so steht es tatsächlich im Text, diese doofen Kritiker mit ihrer eigenen Doofheit überführt. So steht es da. Oder wie Luther den Menschen das Maul stopft. Wie man bissigen Tieren einen Maulkorb anlegt, so soll durch das gute Tun der Christen ihren Gegnern das Maul gestopft werden. Christen sollen in der Öffentlichkeit durch Engagement auffallen. Im besten Fall sollen ihre Gegner durch ihre Art ihres Verhaltens den Weg zur Gemeinde finden. Christen sind also Mitgestalter dieser menschlichen Ordnungen. Die Stadt Ebersbach und Umgebung ist der Platz unseres weltlichen Gottesdienstes. Übrigens, was ich schön fand, einige Christen meiner letzten Gemeinde engagierten sich auch politisch. Wir hatten einen ehrenamtlichen Ortsvorsteher in unserer Gemeinde, ein Mitglied im Kreistag, in Stadt- und Ortschaftsräten. Die bürgerliche Gemeinde ist der Ort unseres weltlichen Gottesdienstes. Zuletzt las ich das Buch von Frank Heinrich. Ich weiß nicht, ob da vielleicht jemand kennt, wenn ich den Namen nenne. Ich sage euch ganz kurz, wer Frank Heinrich ist. Frank Heinrich war vormals Pastor der Heilsarmee. Ich sage jetzt nicht, was die Heilsarmee ist, das führt zu weit. Pastor der Heilsarmee. Er saß, Frank Heinrich, 12 Jahre im Deutschen Bundestag und schrieb ein Buch. Der vormalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière schreibt im Vorwort zu diesem Buch von Frank Heinrich, dass man diesen frommen, müsst ihr euch vorstellen, gell, bei der Heilsarmee, Pastor im Bundestag, dass man diesen frommen gegenüber anfangs ziemliche Vorurteile hatte. Man fragte sich, was wird das für einer sein, der aus der Heilsarmee kommt? Kann der überhaupt praktisch denken? Und politisch korrekt sich verhalten? Das könnte eine peinliche Nummer werden. So dachte Thomas de Maizière. Er schrieb nun in diesem Buch von Frank Heinrich das Vorwort. Darf ich? Interessiert es euch? Sonst lasse ich es weg. Nein, ich euch interessiert. Dachte ich mir schon. Also, Thomas de Maizière schreibt: Frank Heinrich hat nie seinen Glauben versteckt oder Moralien trompetend vor sich hergetragen. Er setzte sich für Menschenrechte ein, aber vor allem für Menschen. Unsere Pausengespräche waren meist gehaltvolle Gespräche über uns oder über Gott und die Welt. Kurz etwas ab. Und seine Wahlniederlage nach 12 Jahren hat er vorbildlich demütig angenommen. Von solchen Christen brauchten wir mehr. Was ist unsere Identität als Christen im Blick auf den Staat, die Politik und die Gesellschaft? Fragezeichen. Haben wir als erstes von der Würdigung des Staates, unserem Ja zu ihm gesprochen, galt es zweitens zu sagen, dass es zum guten Ton von uns Christen gehört, durch guten Taten von uns reden zu machen. Unser weltlicher Gottesdienst. Drittens, darauf wartet ihr ja schon alle, ein Nein zum Staat fürchtet Gott und ehrt den König. Es gibt also auch ein Nein zum Staat, eine Kritik am Staat, die damit zu tun hat, dass wir zuerst und zuletzt an Gott gebunden sind. Ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchtet Gott und ehrt den König. Vers 17, dieser letzte Vers des Predigttextes, bündelt 3 Erwartungen an die Gemeinden. Ehrt jedermann. Das meint, kein Credo-Ghetto-Leben. Das Credo braucht eine innere Glaubensstärke und Zuversicht. Yes! Es braucht für unsere Identität Halt und Orientierung an Gott und seinem Wort. Ja! Und mit diesem Satz unserer Christenidentität gibt es aber auch etwas anderes. Ehrt jedermann. Warum? Weil über jedem Menschen Gottes Auge steht. Ehrt jeden Menschen. Alle Ehren können wir in unserem täglichen Umgang mit anderen, in diesem Umgang mit anderen, egal mit wem, gilt es, Wertschätzung zu leben. Gegenüber dem Paketzusteller ebenso, wie der Verkäuferin, der Schulleitung und dem, welche Sprache auch immer sprechenden Mitbürger. Schelte von Christen gegenüber Politikern darf nicht das letzte Wort haben. Ich habe mich beim Lesen des Buches des vormaligen Bundestagsabgeordneten Frank Heinrich fremdgeschämt für die, meistens waren es Christen, die aus der zweiten und dritten Reihe persönlich gegen ihn geschossen haben. Lasst uns im Stil unseres Redens und Urteilens gegenüber Verantwortungsträgern fair, ehrfürchtig und wertschätzend bleiben. Ehrt jedermann und auch den König. Liebt Schwestern und Brüder. Die Liebe, gerade im ersten Petrusbrief, könnt ihr ganz komplett durchlesen, die Liebe wird immer zuerst und vor allem innerhalb der Gemeinde gelebt. Das finde ich eigentlich eindrücklich. Ich möchte es eigentlich auch mit euch. Die Liebe zu Schwestern und Brüdern wird zuerst immer intern gelebt. So meint es. Drittens, fürchtet Gott. Über den Menschen und über deren Ordnungen steht Gott. Ehrfurcht im strengen Sinne wird allein Gott gegenüber eingefordert. Das ist gerade im Verhältnis von Politik und Staat wichtig. Am Ende bei allen Gemengelagen sehr komplizierter Fragen zwischen Staat und Kirche, zwischen Glauben und Politik, hat Gott das letzte Wort. Zumindest für mich. Das ist dann besonders wichtig, wenn der Kirche droht, unter das Diktat des Staates zu kommen. Fürchtet Gott ist dann wichtig, wenn der Staat seine Zuständigkeit überhöht, wenn Politik und Staat sich zu weit aus dem Fenster lehnen. Die Worte unseres Bibeltextes, fürchtet Gott und ehrt den König, findet sich, und damit schließe ich, findet sich als Überschrift, ich bitte euch jetzt innerlich den Hut zu ziehen vor denen, als Überschrift über den fünften Satz der Barmer Theologischen Erklärung aus dem Jahr 1934. Also in einer Situation, in der die Kirche in eine gefährliche Schieflage geriet, bedrängt durch den Staat. Die Barmer Theologische Erklärung war ein Wort der bekennenden Kirche zur damals erbärmlichen Lage der Kirche. Ich finde solche großen Worte immer sehr eindrücklich. Sie sprechen, wenn wir die Situation mitdenken, eine sehr deutliche Sprache. Die, die das damals bekannten, die das damals so sagten, wisst ihr, die lebten gefährlich. Ich habe euch diese Worte mitgebracht und ich möchte euch bitten, innerlich den Hut sozusagen vor ihnen zu ziehen. Das heißt es, die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser seiner Anordnung an. Das ist das Ja zum Staat. Jetzt kommt das Nein zum Staat. Sie erinnert, also die Kirche erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten. Sie vertraut und gehorcht der Kraft des Wortes. durch das Gott alle Dinge trägt. Der Kernsatz dieses Bekenntnisses von 1934, und warum, ihr könnt jetzt sagen, das ist 90 Jahre her. Ich sage euch, in etwas, ich will das jetzt nicht vergleichen miteinander, ich will das jetzt nicht vergleichen miteinander, aber ich sehe 90 Jahre später ähnliche Worte für notwendig. Und das Barmer Theologische Bekenntnis hat einen Satz ganz nach oben gestellt. Und diesen Satz ist im Jahr 2025 für uns zentral, wesentlich, nämlich Jesus Christus allein, allein sei das eine Wort Gottes. Darum hätten Christen ihm allein und keinen anderen Mächten ihrer Gegenwart zu vertrauen und zu gehorchen. Damals war natürlich klar, wer mit anderen Mächten gemeint war. Heute müssten wir für uns klären, welche andere Mächte heute da sind und uns das Vertrauen sozusagen rauben. Jesus Christus allein ist das Wort Gottes, darum hätten Christen ihm allein und keinen anderen Mächten ihrer Gegenwart zu vertrauen und zu gehorchen. Okay, Kirche darf sich nicht der Politik und schon gar nicht der Parteipolitik anbiedern, sondern hat geistliche Orientierung anzubieten. Kirche wirkt durch das Engagement von allen am politischen Geschehen mit. Doch die Königsdisziplin der Kirche ist, und das muss sie bleiben, von Jesus Christus zu sprechen. Übrigens mit den Worten des ersten Petrusbriefes gesprochen, heißt es nichts anderes als fürchtet Gott. Amen.